Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch, der sich im Moment gar nicht ängstigt. Denn die Angst werfen wir heute in unserem Hörsaal ganz einfach in die Luft. Immerhin hat das die Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn so empfohlen, als sie ihre Fachtagung unter diesem Appell vom 14. bis 16. März 2014 durchgeführt hat.
Immer sagen Sie, es gruselt mir. Es gruselt mir. Mir gruselt's nicht.
Das bläuliche Licht, die schnell wechselnden Bilder, die fremden Geräusche und Stimmen verwandelten mir die bestens vertraute Umgebung in einen unheimlichen Raum.
Die Angst ist ein Gefühl.
Ob beim Sprung vom 10-Meter-Turm, in der Geisterbahn, beim Bungee-Jumping oder vor dem Splatter-Video, es geht immer wieder um die Auslotung unserer Angsttoleranz.
Zittern, nervöse Bewegungen oder die sprichwörtliche Angst in den Augen.
Und nicht zuletzt die Frage, ob wir unsere Ängste beherrschen können oder von ihr beherrscht werden.
Angst heißt das Stichwort, das Dr. Martina Pattberg umgetrieben hat, die Ideengeberin und Organisatorin des Symposiums rund um dieses diffuse Gefühl. Sie ist Kunsthistorikerin und hat einen eigenen Vortrag in Alfter gehalten, den wir uns gleich noch anhören werden. Ich selbst habe Martina in ihrer Wohnung in Bonn besucht und wir haben lange rund um die Kunst miteinander geplaudert und ich habe sie natürlich gefragt, wie sich so etwas im Vorfeld entwickelt, bevor die Veranstaltung auch wirklich eine Veranstaltung ist.
Das Thema Angst mal zur Alanus-Hochschule zu tragen, war in der Tat meine Idee. Und ich bin dann auf große Zustimmung gestoßen durch meine Kollegin Professorin Gabriele Oberreuter und Professor Willem-Jan Behren, die das sofort zu ihrer Sache gemacht haben. Und wir haben ganz toll gemeinsam vorbereitet.
Wie bist du denn auf diesen Titel gekommen?
Ja, wirf deine Angst in die Luft, heißt der Titel dieser Ausstellung. Und meine Kollegin Gabriele Oberreuter ist auf diesen tollen Titel gekommen, ein Zitat von Rose Ausländer. Und ich denke, das gibt diesem ganzen Thema, das ja durchaus eine gewisse Schwere hat, eine sehr, sehr erfreuliche Leichtigkeit. Und darum haben wir uns eigentlich begeistert dieses Titels angenommen und dieses Zitates bedient. Und ich denke, das hat der Tagung ein gutes Motto vorangestellt.
Wie lange, muss man sich vorstellen, braucht es, um das alles vorzubereiten? Wie lange? Wochen, Monate wahrscheinlich zu dritt dann?
Ich glaube, wir haben letztes Jahr im Mai das erste Mal darüber gesprochen. Und wenn es dann langsam drauf zuläuft, dann verdichten sich natürlich irgendwie die Termine oder Absprachen, die man trifft. Und dann wurde sehr, sehr viel von der Hochschule dann auch in die Hand genommen in der praktischen Umsetzung. Das war eine sehr, sehr erfreuliche Zusammenarbeit.
Du selbst bist freiberufliche Kunsthistorikerin, hast also viele Konkurrentinnen auf dem Markt und erzählst hier so locker, ja, ich bin dahin gedappt und habe dann sofort den Auftrag bekommen. Wie ist denn das zu erklären bei so viel Konkurrenz?
Ja, also es gab vorher schon mal Kontakte in die Alanus-Hochschule hinein. Gabriele Oberreuter und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Und dann spricht man auch mal ganz informell über Themen, die einen schon lange beschäftigen. Und da natürlich auch gerade das Format des interdisziplinären Symposiums sich fantastisch eignet, um mal bestimmte Gefühlslagen in den Blick zu nehmen, war das einfach genau das richtige Thema zur richtigen Zeit.
Mit Martina reden wir in ziemlich genau 40 Minuten weiter, jetzt aber ihr Vortrag »Schau nicht hin, Angst in der Kunst«. Bei dem »Schau nicht hin«, das könnt ihr nicht hören, steht das »nicht« in Klammern. Also was nun? Bei Angst hinschauen oder nicht? Martina hat schon früh versucht hinzuschauen. Und dann?
Als kleines Kind schlich ich mich ab und zu verbotenerweise abends wieder aus dem Bett. Über den dunklen Flur zum Wohnzimmer, in dem die Großmutter vor dem flackernden Bild des Schwarz-Weiß-Fernsehers saß. Das bläuliche Licht, die schnell wechselnden Bilder, die fremden Geräusche und Stimmen verwandelten mir die bestens vertraute Umgebung in einen unheimlichen Raum. Unbequem an die Wand gedrückt, auf nackten Füßen und bald auch schon frierend, hatte ich den Eindruck, eine nächtliche Welt zu entdecken, die tagsüber unsichtbar war. Selbst die Großmutter erschien mir nun wie eine bedrohlich dunkle Gestalt, die sich jederzeit als der Wolf entpuppen könnte, den ich aus dem Rotkäppchen kannte. Mein Plan, aus meinem Versteck heraus heimlich das Fernsehprogramm mit anzuschauen, musste ich schon bald aufgeben und mich stattdessen mit klopfendem Herzen ins Bett zurückziehen. In der Dunkelheit und Einsamkeit meines Zimmers konnte ich dann oft lange nicht einschlafen. Ich hatte im Hinsehen wollen und wegschauen müssen eine Menge über die Angst gelernt. Vielleicht gibt es kein ambivalenteres und gleichzeitig stärkeres Gefühl als die Angst. Wir wollen vor ihr flüchten und suchen dennoch immer wieder die Begegnung mit ihr. Wir versuchen uns gegen alle möglichen Lebensrisiken abzusichern und gehen gleichzeitig freiwillig so viele Risiken ein. Ob beim Sprung vom 10-Meter-Turm, in der Geisterbahn, beim Bungee-Jumping oder vor dem Splatter-Video. Es geht immer wieder um die Auslotung unserer Angsttoleranz und nicht zuletzt um die Frage, ob wir unsere Ängste beherrschen können oder von ihr beherrscht werden. Von der Wortherkunft werden mit der Angst körperliche Erfahrungen der Beengung, Beklemmung oder der Bedrängnis angesprochen. Besonders existenzielle Engführungen erleben wir im Geburts- und im Sterbeprozess. Der Weg in und aus dem Leben führt durch die Angst in ihrem ursprünglichsten Sinne. Der Kulturhistoriker Hartmut Böhme beschreibt sie deshalb als die Elementaremotion unseres Organismus. In der Angst finden wir uns jenseits aller zivilisatorischen und gesellschaftlichen Ordnungssysteme in unserem kreatürlichen Menschsein wieder. Wir wissen voneinander, dass wir alle angstbegabte Wesen sind. Die Angst ist also eine anthropologische Konstante. Ihre Trigger, also ihre Auslöser, sind individuell, kulturell und historisch aber wandelbar. Das heißt, ob wir vor Spinnen, vor Elektrosmog oder vor der Pest Angst haben oder uns davor fürchten, hängt von persönlichen Dispositionen und von gesellschaftlichen Erfahrungen ab. Angst, so definiert der Literatur- und Medientheoretiker Lars Koch, sei deshalb ein Kompass, der das Verhältnis des Individuums zur Welt, zu anderen Menschen und zu sich selbst beeinflusst. Sie begleitet den Menschen also nicht nur vom Zeitpunkt seiner Geburt und die Menschheit von ihrer Wiege an, sie erzählt in ihren verschiedenen Ausprägungen auch jede Menge über den momentanen Zustand einer Gesellschaft. Und die Kunst hat schon immer versucht, ihr ins Gesicht zu sehen. Wann immer und wo immer ich davon erzählte, dass ich gerade in einem Vortrag zur Angst in der Kunst arbeite, fiel sofort ein Name, Edvard Munch. Und dann folgte ein Titel, Der Schrei. Es gibt wohl kein anderes Bild in der Kunstgeschichte, das so sehr für dieses Thema steht, wie die 1893 erstmals von Munch gemalte Komposition, von der es mindestens 3 weitere Fassungen und auch verschiedene grafische Umsetzungen gibt. Das liegt vor allem daran, dass hier keine Geschichte über die Angst erzählt wird oder etwas Furchterregendes zu sehen ist, sondern dass es dem Maler darum ging, mit den Mitteln der Farbe und der Linie das Gefühl selbst zum Ausdruck zu bringen. Damit wurden der mittlerweile mit der Fotografie in Konkurrenz getretenen Malerei neue Aufgaben und Möglichkeiten zugetraut. Über die Entstehung der Bildidee während eines harmlosen Abendspaziergangs schrieb Munch rückblickend: Ich ging mit 2 Freunden den Weg entlang. Dann ging die Sonne unter. Der Himmel wurde plötzlich blutrot. Ich hielt an, lehnte mich todmüde an einen Zaun. Meine Freunde gingen weiter und ich stand immer noch zitternd vor Angst und ich fühlte, dass ein großer, unendlicher Schrei durch die Natur ging. Äußere Wirklichkeit, eine Abendsituation und innere Wahrnehmung erweisen sich also als zwei völlig differente Realitätsebenen, die aber beide in dieses Bild eingegangen sind. Die Natur als Resonanzraum der eigenen Emotionen, aber auch als Bewährungsraum des existenziellen Überlebens, spielt nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern in der Menschheitsgeschichte eine bedeutende Rolle. Caspar David Friedrichs Mönch am Meer, noch so eine Inkunabel zu diesem Thema, zeigt die Konfrontation des Menschen mit den Naturgewalten im Sinne größter Ausgeliefertheit, aber auch trotziger Selbstbehauptung oder zumindest ehrlicher Selbstreflexion vor der bedrückenden Unendlichkeit des wüsten Meeres. Die Wirkung von Friedrichs Gemälde auf seine Zeitgenossen war schockierend, so wie wir es uns vielleicht gar nicht mehr vorzustellen vermögen. Heinrich von Kleist schrieb, er fühle vor diesem Bild, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären. Sprich, ein Wegschauen scheint nicht mehr möglich. Zum schmerzhaften Hinsehen auf die Einsamkeit des Menschen in der grenzenlosen Welt gibt es schon in der Romantik zu Friedrichs Zeit keine Alternative mehr. Simuliert wird eine solche Erfahrung der Bedrängnis in Richard Wilsons Oil Room. Eine Installation, die man durch einen engen, etwa bis auf Schulterhöhe reichenden Laufgang betritt. Erst durch den aufdringlichen Geruch wird man gewahr, dass es sich bei der spiegelnden Oberfläche, die man sieht, um tausende Liter von Erdöl handelt, mit denen der Raum geflutet wurde. Der durch die Lichtreflexion zunächst ästhetisch und offen wahrgenommene Raum verwandelt sich plötzlich in eine menschenfeindliche, giftige, klaustrophobische Umgebung. Das vom Menschen aus dem Boden gepumpte Öl, der wichtigste Rohstoff unseres Wirtschaftssystems, dessen Förderung, Verarbeitung und Verbrauch katastrophale Nebenwirkungen hat, begegnet uns plötzlich bedrängend im musealen Raum. Den Einbruch einer gewaltsamen Natur in unsere überwiegend abgesicherte und geordnete Zivilisation behandelt auch Bill Violas Video The Raft, und zwar wie in einem Laborversuch. In Zeitlupe werden Menschen gezeigt, die scheinbar an einer Haltestelle miteinander warten. Menschen, die sich untereinander fremd sind und auch nicht miteinander in Kontakt getreten sind. Dann werden sie einer Wasserwelle ausgesetzt. Viola interessiert sich dabei hauptsächlich für die Reaktion der Gruppe, die sich unter dem Druck des Geschehens zu einer schützenden Notgemeinschaft zusammenfinden muss und die in unserer Gesellschaft übliche Distanz untereinander nicht länger aufrechterhalten kann. Der Mensch kann zum Spielball der Naturkräfte werden. Dass er sich auf dem Meer dabei nicht nur geografisch, sondern auch in seinen moralisch-zivilisatorischen Grenzen verlieren kann, zeigt das berühmte Gemälde von Géricault, Floß der Medusa. Es zeigt die Schiffbrüchigen einer französischen Fregatte, die auf einer Überfahrt an die westafrikanische Küste 1816 in Seenot geraten war. Unter den Überlebenden, die von den eigenen Rettungsbooten im Stich gelassen worden waren und sich ein Floß zusammengezimmert hatten, kam es zum Kannibalismus. Eine schockierende Erfahrung, die man in der französischen Öffentlichkeit gerne verdrängt hätte. Man kann sich gut vorstellen, welche Provokation Géricaults großes Historiengemälde mit dieser Thematik im damaligen Salon 1819 gewesen sein muss. Angst und Schuld gehören in unserer Wahrnehmung oft zusammen. Und sie wurden in mittelalterlichen Bildprogrammen als Drohszenarien einer ewigen Verdammnis zur Anschauung gebracht. Nach Niklas Luhmann dient die Religion dazu, die unbestimmbare Welt in eine bestimmbare zu transformieren. Gott setzt als Herr über die Welt und über die Geschichte die Parameter,
nach denen das Leben des Einzelnen ausgerichtet werden kann und muss. Austragungsort der göttlichen Strafen ist der Körper. Aber nicht nur die Sünder, sondern auch und gerade die Heiligen erleiden das Martyrium. Wer schon einmal mit dem Lexikon der Heiligen in italienischen Kirchen unterwegs war, weiß, wie viel da geröstet, enthauptet, amputiert, durchbohrt und die Haut abgezogen wird. Das ewige Heil steht nur denen offen, die in ihrem Leben der göttlichen Ordnung Rechnung tragen. Riten und Rituale halfen dabei, die Angst um die Zukunft in der Ewigkeit zu beruhigen. Glaubenspraxis bedeutete in diesem Sinne jahrhundertelang auch Angstbewältigung, die allerdings von dem Gerichtsgedanken immer wieder in Frage und damit in einer sehr fragilen Balance gehalten wurde. In der Moderne wurde die göttliche Gerichtsbarkeit durch die menschliche abgelöst, die in ihrer ultimativen Form der Todesstrafe aber immer noch eine Praxis der Angst und damit bis heute ein Skandal geblieben ist. Das letzte Gericht und auch das Ende der Weltgeschichte damit besiegelt die Apokalypse. Die apokalyptischen Bibeltexte im Alten und Neuen Testament verbinden dabei Bilder einer universalen Zerstörung des Alten mit dem Anbruch der göttlichen Heilsgeschichte, mit einer neuen Welt. Mit der Aufklärung verloren die Religionen ihre weltdeutenden Anspruch und damit aber auch gleichzeitig ihre stabilisierende Kraft. Dies wurde als Desorientierung, als beängstigende Unsicherheit erfahren. Seit Kopernikus, schrieb Friedrich Nietzsche, scheint der Mensch auf eine schiefe Bahn geraten zu sein. Er rollt immer schneller, nunmehr aus dem Mittelpunkt, wohin? Ins Nichts. Ins durchbohrende Gefühl seines Nichts. Apokalypse zeigte sich in der Kunst nun als Untergangsszenario, etwa wie bei Ludwig Meidner in der Vorwegnahme des sich abzeichnenden Ersten Weltkrieges, der in seiner Zerstörungskraft ja tatsächlich alles bisher Erlebte in den Schatten stellen sollte. Der Ort der apokalyptischen Zerstörung und Vernichtung ist am Anfang des 20. Jahrhunderts häufig die Großstadt, also der moderne Dschungel, die kalte Steinwüste, die Hure Babylon. Das sind die Bilder, die sich in der Großstadtrezeption Anfang des 20. Jahrhunderts formulieren. George Cross, der dieses Bild gemalt hat, schreibt 1917 dazu an seinen Freund Otto Schmalhausen: Ich male zurzeit an einem großen Höllenbild. Schnapsgasse, grotesker Tode und Verrückter. Ein Gewimmel besessener Menschtiere. Darin, dass diese Epoche nach unten segelt, bin ich in der Anschauung unverrückbar. Unser beschmiertes Paradies. Es scheint der Künstler zu sein, der den Blick auf die katastrophalen Entwicklungen in seiner Gesellschaft richten kann und muss. Er vernichtet das Alte nunmehr metaphorisch als eine längst aus den Fugen geratene Welt. Gab es im Mittelalter Mittel der Angstbesänftigung durch ein Traditionsverständnis, das den Einzelnen in einen göttlichen Heilplan einbettete und ihm die Kunst des Sterbens, Ars Moriendi, nahebrachte, wurde der Tod in der Moderne zum größten Problem des Menschen, zu einer kaum zu akzeptierenden Gewissheit. Der Tod geriet, wie Hans Blumenberg es nannte, zur Daseinskränkung. Gegen das bohrende Gefühl, im Letzten in ein Nichts zu stürzen, so wie es Nietzsche eben benannt hatte, wird die Kunst in ihrer schöpferischen Qualität als ein Überlebensmittel entdeckt. Ich zeige Ihnen hier von James Ensor ein Selbstporträt im Atelier, in dem er sich selber in die Maske des Todes einschreibt. Das Opfer war eine Möglichkeit, der Opfergang, sich mit der eigenen Schuld und mit der eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen. Künstler greifen diese Haltung bewusst auf und vor allen Dingen ist es Marina Abramović, die seit vielen Jahrzehnten in ihren Performances schonungslos ihren Körper und ihre eigene Existenz einsetzt. 1974 trat sie in ihrer Performance Rhythm Zero passiv und willenlos einem anonymen Publikum gegenüber, das auf einem langen Tisch unterschiedliche Gegenstände vorfand, mit denen es nach Belieben agieren konnte. Neben Lebensmitteln, Parfum, einer Rose gab es auch Waffen, eine Peitsche, einen Revolver. Nach einiger Zeit steigerte sich die Aggressivität der Besucher zusehends. Bis der Galerist nach 6 Stunden die Performance für beendet erklärte, schnitt man der Künstlerin die Kleidung vom Körper, verletzte sie mit dem Messer und drückte ihr schließlich die geladene Pistole in die Hand. In einem Interview sagte Abramović über ihre Arbeit: Es geht nicht ums Leiden. Es geht darum, die eigenen Ängste zu verstehen und sie zu überwinden. Jeder von uns hat Angst vorm Sterben und vorm Schmerz. Ich setze mich bewusst der Gefahr und dem Schmerz aus. Ich führe das Leiden auf und überwinde durch diese Aufführsituation meine Ängste. Und dann funktioniere ich wie ein Spiegel. Wenn ich diese Schmerzen überwinden kann, können es die Betrachter in ihrem Leben auch. In dieser Stellvertreterrolle des Opferganges hat sich über Jahrhunderte die Christusfigur eingeschrieben. Christus war das Opfer par excellence. Seine Passion war gleichzeitig der Erlösungsweg für die Geschundenen und Erniedrigten in der Welt. Der rote Christus von Lovis Corinth aus den 20er Jahren setzt diesen Gedanken in ein selbst brutales und gewalttätiges Bild um, das in seiner Machart die Rohheit des Geschehens antizipiert und deshalb auch zum Skandalbild wurde. In all der Konzentration auf das Leiden und die Gewalt in der Darstellung dieses Bildes gibt es hier aber dennoch mit den einbrechenden Sonnenstrahlen immer noch eine zarte Auferstehungshoffnung, die nicht aufgegeben wird. Die Beziehung der Menschen untereinander kann und wird immer wieder auch durch Gewalt geprägt. Gewalt bedeutet immer eine Verschiebung der Machtverhältnisse untereinander. Edgar Degas hat das in einem Bild, was den harmlosen Titel Interieur trägt. Der zweite Titel, die Vergewaltigung, wurde erst nachhinein diesem Bild hinzugefügt und vom Künstler selbst so nie bestätigt. Edgar Degas analysiert die Gewalttätigkeit einer menschlichen Beziehung hier nämlich ohne eigentlich eine Geschichte zu erzählen. Das Einzige, was sich hier wirklich greifbar vermittelt, ist das starke Moment der Bedrohung, das Eingeschlossensein der jungen Frau in diesem eigentlich ja sehr intimen und schutzbietenden Raum, der sich durch die Anwesenheit dieser männlichen Figur in eine Schreckenskammer verwandelt. Und die Frage, ob hier eine Aggression stattgefunden hat oder noch stattfinden wird, lässt sich nicht beantworten. Angst und Scham war ein wichtiges Thema auch für Edvard Munch. Munch hatte sich in der Zeit, in der auch der Schrei entstand, intensiv mit verschiedenen Lebensphasen und ihrer Besetzung, ihrer Angstbesetzung und Angstausprägung beschäftigt. 1918 hat er die Idee entwickelt, aus all diesen Bildern, die seit den 1890er Jahren entstanden waren, den sogenannten Lebensfries zu entwickeln und die gesamte Spanne des menschlichen Lebens mit Schlüsselbildern auszuleuchten zwischen den Polen Liebe und Tod. Munk hat dazu geschrieben, so wie Leonardo da Vinci das Innere des menschlichen Körpers studierte und Leichen sezierte, so versuche ich, die Seele zu sezieren. Viel direkter und geradezu auf Schockwirkung angelegt, zeigen Hans Bellmers Puppen fragmentierte und zumeist geschundene weibliche Körper. Zerstörungslust, Wut, Aggression, sexuelle Triebkräfte haben sich scheinbar ungebremst an diesen verfügbaren Spielzeugfiguren abgearbeitet, deren harmlose Jungmädchenschuhe und weiße Söckchen das Grauen des Betrachters erheblich steigern. Aber auch wenn sich Gewalt nicht als Exzess, sondern gerade in Form äußerster Präzision zeigt und auch ausgeübt wird, wenn der Täter also sozusagen mit Coolness vorgeht, hat das eine besonders nachhaltige und albtraumartige Wirkung auf den Betrachter, wie die Schlüsselszene in Louis Buñuels Andalusischer Hund zeigte. Wer sie einmal gesehen hat, wird sie nie wieder vergessen. Der Moment, in dem ein Rasiermesser das Auge der Frau scheinbar zerschneidet. Der Betrachter muss antizipieren, was ihm in der Bildwelt vorexerziert wird und kann sich vor Übertragung auf den eigenen Körper kaum schützen. Diese Wahrnehmung, diese äußeren Reize erzeugen innere Ängste, die uns auch bis in den Schlaf hinein verfolgen. Dort, wo unsere vernunftgeleiteten Strategien der Angstberuhigung nicht mehr greifen. Künstler projizieren Bilder der Angst in das Seelenleben des Menschen, in den Bereich der Imagination und des Traumes. Füßlis Phantasmagorien führen die quälenden Albträume, die er mit bizarren Tierkörpern personifiziert, auf die weibliche, erotische Triebhaftigkeit zurück. Das Zeitalter der Aufklärung gilt als ein Regime der Angstbeherrschung durch ein ordnendes Wissen, durch sozusagen das helle Licht der Vernunft im Dunkeln. Aber schon Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieb Friedrich Wilhelm Schelling, dass das Schreckliche und Chaotische als weiteren entscheidenden Grundstoff des menschlichen Lebens. Gerade aus den widerstreitenden Willensimpulsen, so Schelling, entsteht die Angst. Zu diesen dunklen Seiten gehören Sucht, Begierde, Lust zum Kreatürlichen. Die Freiheit und eben auch gerade die Freiheit zum Bösen kann den Menschen zum Verbrecher machen. Die triebhafte Nachtseite des Menschen lebt sich in der Dunkelheit aus. Über Jahrhunderte fürchteten sich Menschen deshalb vor und in der Nacht. Die künstliche Beleuchtung war ein entscheidender Schritt, die Menschen mit der Nacht wenigstens ein wenig auszusöhnen. Selbst das Bekannte, Harmlose kann im schwindenden Licht sich ins Surreale wenden und eine bedrohliche, beängstigende Fremdheit annehmen. Aber nicht nur das Unbekannte, sondern gerade der Wille zur Durchdringung, zur Entdeckung, zur Auslotung der Natur kann erschrecken, kann das Schaudern auslösen. Es zieht den Blick einerseits an und man möchte ihn gleichzeitig abwenden. Das Gemälde von Joseph Wright zeigt ein Experiment mit einem Labortier. Sie sehen da oben einen Vogel in einem Glaskörper und diesem Tier wird durch eine Luftpumpe der Sauerstoff genommen. Dieses Experiment wird durchgeführt und Sie sehen, wie unterschiedlich die Anwesenden auf das zu erwartende Sterben des Tieres an der Luftnot reagieren. Die Wissenschaftler, die hinschauen und aufnehmen wollen, was dort passiert, und vor allen Dingen die Frau und das Kind, die den Anblick dieses Ausgeliefertseins der Kreatur, des Tieres nicht ertragen können und wollen. Das weibliche Mitleid wird hier also sozusagen als Gegensatz zum männlich konnotierten Rationalismus eingeführt und ausgestaltet. Zum Schaudern bringt uns aber auch die Vorstellung einer Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Dass sich gerade hinter der sterilen Sauberkeit und glatten Kachelwelt unserer aufgeräumten Behausungen das Dunkle, das Chaotische, das Beschmutzte, Verschmutzte verbergen kann, zeigt diese fotografische Arbeit von Gregory Crutzen, in der sozusagen diese beiden Wirklichkeitsebenen durch die nach unten greifende Hand des Mannes, der natürlich nicht sieht, was wir sehen, sondern sich orientierungslos versucht, tastend in diesen Bereich vorzudringen, zur Darstellung gekommen ist. Das Dunkle, das Unbekannte, das, was wir nicht sehen, nicht durchdringen und erkennen können, das kann auch das dunkle Dickicht des Waldes sein, ein Ort der Märchen und Mythen, an dem sonderbare, beängstigende Begegnungen stattfinden, in dem man sich verlieren oder verloren gehen kann. Eine Arbeit der israelischen Künstlerin Yehudit Sasportas inszeniert den Wald, die Walderfahrung im Museum als eine große Installation wunderbarer Tuschfederzeichnungen und Fotografien. Gibt es Fluchtorte vor all diesen Bedrängnissen? Kann man der Angst entkommen? Kann man sie irgendwo hinter sich lassen? Der amerikanische Fotograf Alex Soss fand und fotografierte für seine Serie Broken Manual zwischen 2006 und 2011 Menschen, die sich dauerhaft und vollständig aus der Zivilisation zurückgezogen haben und ganz in der Natur leben. Aussteiger, Grenzgänger, vielleicht auch Gesetzesbrecher oder Paranoiker, die im Wald schlafen, in der Wüste leben, sich einen Container oder eine Höhle zur Behausung umfunktioniert haben. Soss musste feststellen, dass die Flucht vor der Gesellschaft, die diese Männer, es waren ausschließlich Männer, sie in die Weite der amerikanischen Landschaft geführt hat, dass diese Flucht vor der Gesellschaft zwar gelang, dass aber die Flucht vor den eigenen Bedrängnissen und Ängsten nicht gelingen konnte, sondern dass man sie an jeden Ort dieser Welt mitnimmt. Sich dem eigenen biografischen Verwerfungen und Verletzungen zu stellen, ja sie sozusagen zum Material der eigenen Kunst zu machen, damit beschäftigt sich seit vielen Jahren Tracy Emin, eine Künstlerin, britische Künstlerin mit sehr starkem Werf. Sie hat ins Museum ihr Bett gestellt. Ein Bett umgeben von vielerlei chaotischen Hinterlassenschaften. Da finden sich Medikamente, Zigarettenkippen, benutzte Kondome, Unterwäsche, ein Plüschhund. Indem sie dieses Bett aus der Intimität ihres Schlafzimmers ins Museum stellt, lässt sie ihre Ängste, ihre Sehnsüchte nach Nähe und Liebe, ihre Einsamkeiten und ihre Obsessionen sichtbar werden. Das Gefühl der Unbehaustheit in der Welt zeigt sich aber nicht nur im Prekären, sondern auch in der bürgerlichen Aufgeräumtheit des eigenen Heims. Jeff Wall zeigt in einem seiner aufwendig inszenierten und komponierten Fotografien einen Mann, der in seinem eigenen Haus offensichtlich nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Schweißgebadet sucht er Schlaf und Zuflucht unter seinem Küchentisch wie in einer Höhle. Die wirkliche räumliche Kodierung unserer Ängste manifestiert sich vielleicht in der Vorstellung vom Kerker. Vom Kerker als einem Ort, von dem es kein Entrinnen mehr gibt und an dem wir völlig denen ausgeliefert sind, die ihn beherrschen. Der Künstler Alessandro Magnasco zeigt erstaunlicherweise das schreckliche Geschehen, was wir da erkennen können, wie ein harmloses Genrebild. Als würde es sich um einen belebten Marktplatz handeln, führt er vor, wie an verschiedenen Stellen verschiedene Foltermethoden zum Einsatz kommen. In einer ganz anderen Eindringlichkeit, weil in einer starken Reduktion, nimmt Monica Bovincini dieses Thema auf und zeigt sozusagen Relikte einer Kerkereinrichtung, Relikte, die der Folter dienen können, aber sich vielleicht auch gleichzeitig mit erotischen Assoziationen verbinden. Die weißen, spartanischen, engen Zellen des früh verstorbenen israelischen Künstlers Abshalom, die in ihrer Ästhetik an das neue Bauen der 1920er Jahre erinnern, sollten ihm in verschiedenen Metropolen der Welt, mitten im Großstadtleben, ein asketisches Eremitendasein ermöglichen. Er hatte sich es wirklich vorgestellt, dass er mit diesen skulpturalen Objekten an verschiedenen Orten in Paris, in Tokio, in New York eine Behausung sich einrichten könnte. Alle lebensnotwendigen Verrichtungen, also Schlafen, Essen, Waschen, wurden in diesen Wohnskulpturen auf ein Minimum reduziert. Die Enge der Gehäuse erforderte damit eine körperliche Anpassungsleistung, die an ein reduziertes Leben in Gefangenschaft denken lassen könnte. Gerade von dieser Position des gesellschaftlichen Outsiders aus wollte Abshalom die Verletzungen und Gebrechen der eigenen Zeit sichtbar machen. In der Installation Schlafzimmer von Alexandra Ranner wird der Museumsbesucher in zwei dunkle Räume geführt, in denen ein vermeintlicher Wandspiegel den Blick in eine Art Zelle freigibt. Beklemmende Assoziationen von Verschleppung, Entführung, Fremdkontrolle und Isolation verbinden sich mit der kargen, leeren Schlafstelle, man sieht also nur ein aufgeworfenes Plumeau, und der kellerartigen Beleuchtung. Wird der Betrachter in dieser Konstellation die Rolle des Opfers einnehmen oder ist er durch seinen kontrollierenden Blick längst zum Aufseher und damit selber zum Kerkermeister geworden? In seiner hermetischen Stille und seiner klaustrophobischen Unzugänglichkeit fasziniert und ängstigt der Raum gleichermaßen. Mit verschlossenen und verborgenen Räumen beschäftigt sich schließlich auch seit vielen Jahren Gregor Schneider. Den Anfang seiner künstlerischen Bautätigkeit, wie man es eigentlich nennen muss, machte eine langjährige Beschäftigung mit seinem Elternhaus in Reit bei Mönchengladbach. Dieses Haus verwandelte er durch mannigfache, manchmal aber auch kaum wahrnehmbare Raumeingriffe in ein Labyrinth. Ihm war dabei wichtig, nichts wirklich Neues zu schaffen, sondern durch das Vorhandene, durch Wiederholungen oder Verdopplungen dauerhaft zu verändern. Er zog also Wände vor Wände, Decken unter Decken, verdoppelte Türen, Eingänge, Treppenaufgänge. Die neu entstehenden Räume bildeten die alten also nach und riegelten sie gleichzeitig endgültig vor jedem weiteren Zutritt ab. Das nicht mehr Betretbare ist auch das nicht mehr Überprüfbare und Kontrollierbare und kann damit zu Orten der Fantasie, der Vorstellungen, der erinnerten kindlichen Ängste oder projizierten Phobien werden. Rückt die Angst zu nah, stellt sich Verzweiflung ein. Ein Schlüsselbild von Ludwig Meidner, Ich und die Stadt, zeigt eine solche Bedrängnis. Ludwig Meidner, dem die Stadt hier wahrhaft im Nacken sitzt, hat über die Entstehung seiner Bilder in verschiedenen Prosatexten Auskunft gegeben. Er schreibt dazu, sie, die Stadt, knistert schon an meinem Leib. Auf meiner Haut brennt ihr Gekicher. Ich höre ihre Eruptionen in meinem Hinterkopf echoen. Die Häuser nahen, ihre Katastrophen explodieren aus den Fenstern hinaus. Die unmittelbare Bedrängnis führt vielleicht zum, wenn nicht erlösenden, so doch zum befreienden Schrei. Abshalom, der uns hier noch einmal begegnet, filmte sich in einer einzigen Einstellung lautschreiend so lange, bis seine Stimmbänder versagten und er schließlich heiser wurde. Und Francis Bacon malte obsessiv in den 1950er Jahren ca. 130 Gemälde die schreiende Menschen oder zumindest Menschen mit geöffneten Mündern zeigen. Auch die Stoffpuppe von Toni Oersler, die ihre körperliche Präsenz eigentlich verloren hat und als leere Hülle am Boden liegt, zusätzlich zu ihrer offensichtlichen Bewegungsunfähigkeit auch nochmal mit 3 Holzstühlen eingeklemmt wird, kommuniziert mit dem Betrachter durch die Videoprojektion auf den plastisch ausgearbeiteten Kopf. Mimik und Sprache verwandeln in dieser Form die äußerst reduzierte Figur in ein nahezu menschliches Wesen, dessen aussichtslose Lage Mitgefühl erzeugt. Um die Wende zum 19. Jahrhundert wurde mit dem Begriff der Erhabenheit jener aufrüttelnde Schrecken, jener das Gemüt aus seiner bequemen Wohlgefühl reißender Schauer beschrieben, den die romantische Landschaftsmalerei in vielerlei Variationen imaginierte. Entwickelt von dem englischen Philosophen Edmund Burke in seiner philosophischen Untersuchung über den Ursprung unserer Vorstellungen vom Erhabenen und Schönen, wurde das Gefühl der Erhabenheit in Bildern schroffer Felsabbrüche, donnernder Wasserfälle oder drohender Wolkenberge hervorgerufen. Die Zwiesprache des Menschen mit der Natur konnte so zur Grenz-, aber vor allen Dingen auch zur Selbsterfahrung werden. Man spürt, schreibt Johann Gottfried Herder, dass man auf einem Abgrund steht, dies aber nicht weiß und nur durch diese Unwissenheit fest und sicher steht. Diese Unsicherheit ist uns verloren gegangen. Wir kennen unsere Ängste, unsere Unbehaustheit und unsere Gefährdungen. Daraus macht die Künstlerin Janine Antoni eine wunderschöne Videoarbeit, in der sie zeigt, wie man aus der Sicherheit ins Unsichere gehen, den Kontrollverlust akzeptieren, ein Scheitern zulassen kann. Es ist die tatsächliche Eroberung neuer Horizonte. Natürlich geht damit einher die Angst vor dem Fallen. Und die thematisiert wie kein anderer der amerikanische Künstler Cary Skarbacka. Mit seinen Fotografien, die an der Grenze zum Slapstick immer ihn selber übrigens im Moment des Fallens zeigen und, wie er betont, ohne jede Bildbearbeitung. Skarbacka, der sich intensiv mit der Existenzphilosophie Martin Heideggers beschäftigt hat, begreift den Kontrollverlust, der mit einem Sturz immer einhergeht, als ein geradezu heilsames zu sich selbst kommen. Heidegger folgend visualisiert Skarbacka Erfahrungen des Scheiterns, die trotz aller Vermeidungsstrategien in unserem Leben unumgänglich sind und die Entwicklung des Menschen zum eigenen Selbstsein maßgeblich voranbringen. Die Kunst hilft uns dabei, weil sie uns ab und an freundlich auffordert oder auch schon einmal zwingt, ein Wagnis einzugehen. Tomasz Saraceno hat im Düsseldorfer K21 vor kurzem eine brückenschöne Installation eingerichtet. Ein in großer Höhe gespanntes Netz erlaubte es, im Museum die Erfahrung schwebender Schwerelosigkeit zu machen. Dafür lohnte es sich, die Angst vor dem Fallen zu überwinden. Angst führt uns in die Grenzbereiche unserer Existenz. Dorthin, wo das Unheimliche und das Böse, das Versteckte und das Triebhafte, das Scheitern und der Tod lauern. Auf die Angst zu schauen, ist nicht immer angenehm. Ich denke, das hat auch dieser Parfumsritt durch die Bildwelt gezeigt, den ich hier gerade vorgeführt habe. Die Kunst bietet aber einen Raum der vorsichtigen Annäherung. Sie überwältigt uns eben nicht, wie das Splatter-Video, von dem am Anfang die Rede war. Ludger Gerdes hat deshalb das Wort Angst unübersehbar an das Maler-Rathaus anbringen lassen. Wie ein Menetekel leuchtet es da in die Welt oder zumindest mal in die Malerstraßen und erinnert uns daran, dass wir alle mit unseren Ängsten leben müssen, aber auch können. Vielen Dank.
Die Kunsthistorikerin Dr. Martina Pattberg aus Bonn sprach zum Thema Schau nicht hin, Angst in der Kunst an der Alanus-Hochschule in Alfter am 15. März 2014. Und weil wir noch etwas Zeit haben bis zu den Nachrichten, unterhalten wir uns mit ihr nun noch etwas weiter darüber.
Martina, du hast ja viele Kunstwerke gezeigt in deinem Vortrag auf der Alanus-Hochschule bei dem Symposium. Wie findet man die denn eigentlich zusammen? Gibt es da ganz einfach irgendwie eine Datenbank, wo man nur das Wort Angst eingibt und dann kullern die einem schon entgegen? Oder schöpfst du aus deinem reichhaltigen Wissen, aus deinem Kunststudium? Oder wie macht man das?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich macht man auch eine ganz simple Google-Abfrage und guckt mal, was einem da so vorgeschlagen wird. Und manches findet man ja dann auch interessant. Vieles ist mir aber vorher begegnet in Kunstzeitschriften, auf Ausstellungen. Ich kannte es aus der Kunstgeschichte. Ich habe ja nicht nur zeitgenössische Kunst gewählt, sondern bin ja zurückgegangen bis ins Mittelalter, wenn auch nur mit ausgewählten Beispielen, weil das Thema Angst, wir denken etwa an Hieronymus Bosch oder an viele mittelalterliche Altarwerke in den Kirchen, ja da auch immer wieder Bildmotiv war.
Du hast ja auch an Edvard Munch gedacht und hast diesen berühmten Schrei auch gezeigt auf der Tagung. Fast jeder kennt dieses Bild. Gemälde sind ja immer stumm. Die können ja nicht irgendeinen Ton von sich geben. Das heißt, Angst ist bei diesen Bildern still. Schreie sind still, trotz des weit geöffneten Mundes. Wie kommt es denn, dass so ein lautloses Werk, so ein lautloses Bild so laut in der Öffentlichkeit auf Resonanz gestoßen ist?
Ja, in der Tat, also das habe ich ja auch gesagt, an Munch kommt niemand vorbei. Das ist auch im Gespräch zum Beispiel mit Freunden oder Bekannten im Vorfeld immer wieder sofort das Signalwort gewesen. Wenn ich gesagt habe, ich arbeite zum Thema Angst, dann kam Munch. Ich denke mal, Munch ist es gelungen, tatsächlich ein Gefühl in ein Bild zu packen. Also nicht eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte über die Angst, etwas, was einem Menschen Angst macht, sondern die Angst selbst ins Zentrum zu stellen. Denn es gibt in diesem Bild ja eigentlich keinen Angstauslöser. Es gibt nichts, was ängstigen könnte. Es ist ja eigentlich eine stille, abendliche Fjordlandschaft. Menschen gehen spazieren, schauen von einer Brücke herab aufs Meer. Und nur diese eine Figur im Vordergrund, die schreit und scheint auch körperlich die Angst in sich aufgenommen zu haben. Und ich denke, das ist die Stärke dieses Bildes und darum können wir es auch nicht vergessen.
Du selbst beschäftigst dich schwerpunktmäßig mit dem Expressionismus. Wenn man jetzt mal überlegt, Angst in den verschiedenen Stilrichtungen, im Expressionismus oder im Impressionismus, Surrealismus, alles Mögliche, drückt die sich je nach Stilrichtung unterschiedlich aus?
Die spielt vor allen Dingen auch eine unterschiedlich große Rolle. Also man kann sagen, die Angst wird tatsächlich erst in der Moderne ein wichtiges, großes Thema. Vorher gibt es natürlich auch Darstellungen von Menschen in Angst, weil, sagen wir mal, ein Schlachtengemälde gezeigt wird oder eine biblische Historie, in der das Thema Angst eine Rolle spielt. Aber dass Angst zu einem Gefühl wird, was den Menschen tief in seinem Innern sozusagen in eine Vibration versetzt, was ihn eine Unsicherheit spüren lässt, die bleibt ohne angstauslösende Faktoren. Das ist eine Wahrnehmung, eine Erkenntnis, ein Gefühl, das sich erst in der modernen Gesellschaft artikuliert und dann auch von den Künstlern entsprechend zur Darstellung gebracht wird. Insofern hat die Angst im Expressionismus, kann man sagen, eine erste große Hochkonjunktur erlebt.
Ist die lauter, weil die Farben irgendwie stärker sind als bei impressionistischen Bildern? Ist da die Angst weicher?
Ja, im Impressionismus hat man ja sozusagen das Alltagsleben des modernen Menschen entdeckt. Also man hat den Blick gelenkt auf alltägliche Beschäftigungen, das Flanieren über die Straße, der Opernbesuch, das Café, die stille Stunde mit Freunden im Garten. Das waren die großen Themen des Impressionismus. Und man hat nicht so sehr eine psychologische Ausdeutung versucht. Das ist wirklich die Leistung der expressionistischen Kunst. Natürlich inspiriert auch durch die Erkenntnisse, sagen wir mal, von Sigmund Freud, der genau in dieser Phase sich mit dem Unterbewussten, mit dem Seelischen des Menschen in ganz neuer Weise beschäftigt hat.
Gibt es denn Künstler, die dauerhaft unter dem Rubrum Angst tätig waren und andere, die das gar nicht benutzt haben? Und wie kommt das? Wie kommt dieser Effekt zustande?
Also es gibt ganz sicher Künstler im Expressionismus, die man sofort mit dem Thema zusammenbringen würde. Ich würde zum Beispiel an Ludwig Meidner erinnern, einen expressionistischen Grafiker und Maler, der eigentlich in seiner wichtigen, großen Schaffensperiode vor dem Ersten Weltkrieg ein Szenario entwirft einer Welt und eines Menschen in der Welt, der geschüttelt scheint, der taumelt, der den Halt verliert. Und da ist sozusagen diese Gefühlsdisposition der Angst ganz sicher der Hintergrund dieser Aufgabe jeglicher Stabilität.
Trifft das dann auf die Schaffenden auch selbst zu, dass die Angstgefühle verarbeiten in ihren Werken?
Ja, das hat manchmal auch einen biografischen Hintergrund. Meidner reflektiert das zum Beispiel in seinen Prosatexten oder in seiner Lyrik. Auch da artikuliert er Angst. Man hat das häufig in der Forschung so gedeutet, dass da eine Vorwegnahme auch des sich abzeichnenden Ersten Weltkrieges war, der sich schon bei Meidner quasi früh artikuliert, so wie bei vielen anderen Lyrikern, aber auch Künstlern überhaupt in dieser Zeit. Es gibt natürlich auch Menschen, die biografisch von Ängsten getrieben sind, auch Künstler. Alfred Kubin könnte man hier nennen. Aber ich würde das nicht immer so gerne aufs Biografische zurückführen. Das, was für uns heute als Betrachter interessant ist, ist ja die Frage, inwieweit wird hier etwas künstlerisch zum Ausdruck gebracht, in dem wir uns auch selber wiederfinden können und wie können wir das eigentlich genau fassen?
Kommen wir mal auf das Symposium, wenn man dort 3 Tage teilnimmt und auch aktiv ist wie du und mit der Fachwelt zusammenkommt. Was macht das mit einem selbst? Hast du da Mechanismen gelernt, mit deiner Angst, die wir ja alle haben, mit deiner Angst auch anders umzugehen? Gab es da Impulse?
Also einen Vortrag zu halten kann ja auch ein angstauslösendes Moment sein, wobei ich eigentlich solche Situationen eher genießen kann, als dass ich mich vor ihnen fürchte. Und das Zusammenkommen mit anderen Kollegen auch aus ganz anderen Wissenschaftsgebieten oder auch aus künstlerischen Gebieten. Wir hatten ja auch Menschen aus dem Bereich Schauspiel da, wir hatten Literaturwissenschaftler da. Das war zunächst einmal vor allen Dingen bereichernd, anregend, inspirierend und überhaupt nicht ängstigend.
Ihr habt ja nicht nur geredet.
Genau, wir haben ja zum Beispiel das Symposium mit einer eurythmischen Übung begonnen. Das ist natürlich das Spezielle an der Alanus-Hochschule, dass da nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mal mit dem Körper oder dem Bauch gearbeitet werden kann. Das war für mich als jemand, der aus dem Bereich der Bonner Universität eigentlich kommt, eine ganz tolle, bereichernde Erfahrung in vielen anderen wissenschaftlichen Zusammenhängen. Unvorstellbar, aber kann ich eigentlich nur jedem empfehlen.
Woanders wird nur gedacht und geredet und dort wird auch was gemacht.
Genau, da gab es eben auch mal eine schauspielerische Darbietung, wurden auch mal Gedichte rezitiert und es gab eben wirklich auch mal die Erfahrung, wir stehen jetzt auf und erleben unseren Körper mal und das hat einfach auch gut getan.
Das war's auch schon wieder mit unserem Hörsaalwochenende. 2 Tage haben wir uns mit der Angst befasst. Einmal aus philosophischer Perspektive und heute dank Dr. Martina Pattberg aus der kunsthistorischen. Durch die Sendungen hat euch gerne Hans-Jürgen Bartsch begleitet.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.